Attention.
Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt.
Man muss ein bisschen runterkommen in der Woche nach Wimbledon, denkt man sich. Und dann gewinnen zwei, darf man das sagen, Andreas Dürrieu, dann gewinnen zwei alte Säcke, die noch gar nicht so alt sind, aber die irgendwie schon ewig dabei sind und die man immer weiter und immer mehr abgeschrieben hat, die Turniere in Bastard und in Gstaad. Servus, Andi.
Servus, du bist mein liebster Jungsack,
sage ich jetzt einmal im Zusammenhang damit. Ich grüße alle Säckinnen und Säcke auch zu Hause. Das Schöne ist ja, dass wir immer ein bisschen einen Schmäh drauf haben. Und Jens, mir geht's ja genauso wie dir. Ich habe mir gedacht, also was soll man besprechen? Naja, es gilt wie bei vielem im Leben dann halt, gibt's auf und ab. Und man kann nicht erwarten, dass es so weitergeht. Überhaupt die Woche nach Wimbledon. Aber du hast das ja schon gesagt, ist ja auch spannend zu sehen, wer dann wieder auftaucht. Von denen, die man schon ewiger oder länger in der Versenkung gefunden hat.
Ja, fangen wir in Gstaad an. Stefanos Tsitsipas, nur noch Nummer 85 der Welt gewesen, wie er nach Gstaad gekommen ist. Nicht einmal gesetzt gewesen bei dem 250er. Jemand, von dem man früher, glaube ich, auch zu Recht gedacht hat, naja, der könnte mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Er war zweimal im Finale. Beim zweiten Mal, oder war es das erste Mal, ich weiß gar nicht, was davor war, jedenfalls in Paris führt er gegen Djokovic mit 2-0 Sätzen und hatte nie eine Chance, das Match zu gewinnen. Und jetzt gewinnt er das 250er in Gstaad gegen Raphael Collignon, den wir kommende Woche in Kitzbühel sehen werden. Ich weiß nicht, Andi, worauf ich es zurückzuführen soll, aber es freut mich irgendwie, weil mir macht ja jede einhändige Rückhand Spaß und die vom Tsitsipas auch, obwohl sie in der Riege der einhändigen Rückhände eigentlich die fehleranfälligste ist. Hat es dich auch so ein bisschen gerissen wie mich, dass der Tsitsipas jetzt plötzlich wieder ein Turnier gewinnt?
Naja, nicht ganz. Ich sympathisiere mit ihm. Und wir waren, glaube ich, beide mit ihm über die Jahre auch sehr kritisch. Und ob zu Recht oder nicht, sei dahingestellt. Umso mehr freut es mich jetzt, dass er wieder auftaucht. Und was vielleicht ein doch bemerkenswertes Detail am Rande ist, dazu kommen wir noch, dass auch seine Ex, nämlich die Frau Badosa, jetzt endlich wieder einen Frühling erlebt. Bei der ist sogar schon 2024 her der letzte Turniersieg und bei ihm nur 16 Monate. Und wenn man jetzt fragt, was war dazwischen, wir wissen, was dazwischen war. Und das war ja auch diesmal so, das habe ich mitverfolgt. Jetzt könnte man sagen, ja, der Glück gehabt, aber du hast halt auch dann als Bester nicht in jedem Match immer nur Glück. Viermal, glaube ich, über drei Sätze musste er gehen und es war nie so klar, dass man sagen kann, ja, da ist der kommende Turniersieger, also so vielleicht im Unterschied zu anderen. Vielleicht zeigt das aber auch, wie hart der Competition geworden ist und wenn du einmal da runtergefallen bist aus den Sphären als ehemaliger Top-Ten-Mann, ich glaube sogar Nummer 5 der Welt, dann ist es sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart natürlich. Und da spielt auch wiederum die Psyche mit. Wir haben das mitbekommen, viele von uns sind mehr als wir zwei zu Hause, auch auf Social Media und da kriegt man das halt mit. Und wenn unlängst sich dann deine Ex-Partnerin äußert über, wie toxisch du nicht warst in der Beziehung ihr gegenüber und so weiter, also das sind ja alles auch Dinge, da ist nicht nur immer Honiglecken zwischen den Spielerinnen und Spielern. In dem Fall ist das halt eine Ausnahme, aber zwischen den Partnern, das sind die Dinge, die man normalerweise nicht so weiß. Und dass die beide sensibel sind, hat man gesehen. Aufs Sportliche muss ich sagen, sehr interessant gegen den Collignon. Es ist ja immer schön, wenn der Tsitsipas gewinnt, weil dann ist alles live und er hat alles richtig gemacht. Und da kann man nicht viel meckern. Natürlich hast du grundsätzlich recht. So schön eine Rückhand auch ist, ich habe das auch immer ein bisschen in Abrede gestellt beim Dominic Thiem, wo mich viele für verrückt erklärt haben, aber es ist halt dann die Frage, wie oft kommt dieser wunderbare Schuss? Ja, wenn ich Zeit habe, schön, aber unter Druck. Und wenn ich dann ans Fleisch spielen muss, der technisch dann schon am Rande ist, dann ist das halt die Frage. Und er hat sehr gut umlaufen, auch in der Höhenlage. Dem ist das zugute gekommen, finde ich. Und das war halt einmal eine Woche, wo alles zusammengepasst hat. Dieser Raphaël Collignon aus Belgien, den werden wir ja wahrscheinlich auch beim Davis Cup hoffentlich nicht fürchten, aber sehen dann im September.
Ja, die Belgier sind echt gut aufgestellt, weil dem den Collignon, die haben Alexander Blocks und die haben Sisu Bergs. Das sind drei Spieler, die deutlich besser stehen als die Österreicher im Davis Cup. Dann im September in Wien beim WAC. Da kannst du mir dann vielleicht gleich erzählen, wie die Anlage ist. Ich höre, sie muss legendär sein. Da kommen wir gleich drauf. Aber nur der beeindruckendste Sieg vom Namen her, finde ich, war eigentlich gleich der erste vom Tsitsipas in Gstaad, weil da hat er nämlich gegen Ignacio Buse gewonnen aus Peru. Und der Buse, wer sich erinnern kann, hat in Hamburg das Turnier gewonnen vor ein paar Wochen und kann auf Sand richtig gut spielen. Und das war sein deutlichster Sieg auch, 4-4. Und danach spielt er gegen Jerome Kim, Tiebreak dritter Satz. Jerome Kim, halt einer von den Schweizern, die gut sind, aber halt auch nur so gut, bis der Körper dann wieder leider nicht mehr weiter mag. Ja, Leandro Riedi ist auch so einer, der super spielen kann, aber leider permanent verletzt ist. Dann schlägt der Tsitsipas den Rinderknecht, das ist okay, den Shevchenko, den wir beide gut kennen, jetzt im Finale Collignon. Nein, mir taugt das eh. Ich habe eine griechische Kollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe. Und die hat mir natürlich auch öfter von, es ist ja überhaupt nichts rosarot gewesen in dieser Familie Tsitsipas und der Papa ist jetzt nicht dabei. Der Papa ist ein grundanständiger, sehr intelligenter Mensch, aber in der Kombination auch mit der Mutter, die von hinten immer reinmault, war das halt extrem schwierig. Und ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer dabei ist, aber die Eltern waren, glaube ich, nicht dabei. Und good for him, sage ich. Ich mag den Tsitsipas als Typ und ja, er ist gut fürs Tennis. Ja. Ich mag ihn. Ich mag ihn.
Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich möchte ihn auch wieder unter den Top 10 zurücksehen. Vielleicht klingt das ja noch einmal. Viel mehr, glaube ich, wird es nicht mehr werden. Aber wir wissen, wo er schon war. Vielleicht war er sogar Nummer 7. Ich weiß nicht. 4, ich muss nachschauen. Aber, lieber Jens, wo wollte ich jetzt weiter? Mir ist so viel durch den Kopf gegangen, weil ich dich nicht unterbrechen wollte.
Hilf mir noch einmal. Er war sogar Nummer 3.
Ja, in Runde 2. Es geht um Jerome Kim, der ja wiederum bei dir in Kitzbühel seine Wahlheimat hatte oder hat noch immer, da bin ich jetzt nicht ganz up to date, weil der beim Herrn Hipfel tut in der Akademie, gleich ums Eck, nicht in Kitzbühel selber, ein Stückchen davor. Da gibt es ja, das Hotel Lampenhof, heißt es, ein 5-Stern-Ressort und der Markus hat sich dort mit seiner Akademie hinbegeben vor ein paar Jahren und da war ja auch der Kohli immer dann immer wieder zu Gast, ist jetzt noch immer dort, auch als Sparringpartner und so weiter und du triffst vielleicht noch einen sehr bekannten, leider nicht Kitzbühel-Sieger, aber auch einen Kitzbühel-Freund, den Bernd Karbacher, der wiederum, und jetzt wirst du schauen, 94 Bostad gewonnen hat, und zwar gegen einen gewissen Horst Koff, der ein Jahr davor dort siegreich war, wiederum gegen einen gewissen Ronald Agenor. Warum ich das so genau weiß, ist, weil ich natürlich Bostad auch durchgegangen bin, das jetzt stattgefunden hat, aber dazu kommen wir dann gleich. Da musst du übrigens Bostad nie gewonnen. Und Kitzbühel, wie wir wissen, einmal mit Bauchweh. 93.
Ja, du hast gerade ein bisschen geklungen wie der große Heinz Brüller. Muss ich
danke.
Nimm es als Kompliment, bitte.
Nicht kein Kompliment, oder doch?
Doch. Es war als Kompliment gemeint, wie der große Heinz Brüller.
Ich danke dir vielmals. Und es macht mir auch Freude. Jetzt gebe ich dir eins zurück, weil ich heute so philosophiert habe. Du bist natürlich wieder vor Ort. Ich war auch lang vor Ort in Kitzbühel. Mir tut es auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite verändern sich doch dann auch die Interessen, der Lebensweg und auch berufliche Dinge bei mir in die Mentalrichtung, wie wir alle wissen. Und das ist doch... Aber ich kann mich erinnern, als du, und dafür danke ich dir wirklich, weil wir uns so lange jetzt schon mehr oder weniger gut, mir kommt vor in letzter Zeit wieder viel besser verstehen. Und du hast nie wie viele andere, also du hast quasi an mir festgehalten, wenn man das so sagen kann. Und ich weiß noch, ich kriege heute noch Gänsehaut, ich weiß das ja auch nicht mehr. Als du mich gebeten hast und mir erklärt hast, was das ist und so, bevor dein, also als dein Medium und du noch in den Kinderschuhen steckten. Und das war in Kitzbühel eines Tages. Und dafür danke ich dir. Ich finde es schön, dass du jetzt dort bist und dass wir uns auf dem Weg unterhalten, weil Kitzbühel war ja auch einmal meine Westentasche.
Es ist lieb, dass du das sagst. Ja, wir verstehen uns deshalb so gut, weil ich natürlich viele Dinge, die du sagst, dann rausschneide, die man so nicht senden kann. Und nein, so schlimm ist nicht. Ein paar Dinge ab und zu setze ich die Schere an. Ja, bevor wir nach Bastard kommen, und Bostad oder wie auch immer man es ausspricht und vielleicht sogar nach Umag. Erklär mir doch bitte, ich bin hin und her gerissen im September. Ich habe drei Möglichkeiten. Ich bin ja da relativ kurzfristig dann erst aus den US Open zurück. Also erste Möglichkeit ist, ich fahre nirgendwo hin. Ich bleibe in München oder fahre nach Kitzbühel mit dem Hund. Das ist die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, ich fahre nach Halle-Westfalen, was ein Arschweg ist. Aber Halle ist also vom Stadion her wunderbar und da spielt Deutschland im Davis Cup gegen Kroatien. Und die dritte Möglichkeit ist aber, ich packe meinen Hund ein oder gebe meinen Hund irgendwohin ab und vielleicht sogar an die Züchter, die gern mal für 2, 3 Tage nehmen und fahre nach Wien. Aber ich kenne diesen WAC nicht. Was muss man darüber wissen? Was würdest du machen an meiner Stelle?
Es brennt mich schon, weil ich so neugierig bin, bevor ich gegenfrage, meine Damen und Herren, der liebe Jens sitzt in Kitzbühel, also quasi im Gegenwärtigen. Und man hat ja früher meiner Ansicht nach auch damals schon übertrieben vom Wimpern der Alpen gesprochen und kann ja von dort berichten über glorreiche Signa Krause-Erfolge und auch
Ja,
anderes.
kommen wir schon dazu, kommen wir schon dazu.
Ich bin ganz ungeduldig, aber wenn du mich fragst, also der WRC ist einer der traditionsreichsten Clubs Österreichs. Und jetzt, ich habe dann nachgesehen und es kam dann auch natürlich immer wieder so in kurzen Pressemeldungen, das ist auch schon wieder sehr, sehr lang her, dass in Wien überhaupt der Davis Cup, ich glaube 30 Jahre, wenn nicht noch länger, oder habe ich jetzt mit den Damen in Kitzbühel verwechselt. Jedenfalls ist es ewig her, dass in Wien ein Davis Cup war. Und wenn es heißt Wien und Davis Cup, dann sage ich dir jetzt, es gibt dort auch den Wiener Parkclub. Der ist einen großen Flankenlob, die ich ja gern spüre. Und wenn er mal anreist, spiele ich ihn am letzten Platz vom WRC in Richtung Süden. Und dann landet er am Wiener Parkclub. Und die Geschichte dazu ist, finde ich, genial, weil das hat jetzt zwar mit deiner Frage ursächlich nichts zu tun, aber ich hau mich jedes Mal noch ab. Weil unser lieber Sigi Bergmann, der lieber Jens, was so besonders schön ausgesprochen hätte.
Guadalajara.
Danke dir, super. Also meine Damen und Herren, Stichwort. Leider ist der Sigi nicht mehr am Leben, genauso nicht der Gerhard Zimmer. Also jetzt komme ich endlich zu der Geschichte, bevor alle abdrehen. Es hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich war in meiner jungen Karriere, ich glaube, es war so in den Ende der 80er, hat Österreich dort Davis Cup gespielt gegen Norwegen, wenn mich nicht alles täuscht, und wir waren schon so ein bisschen Geheimfavorit. Der Muster hat eins der ersten Male gespielt. Oder war es 85 schon? Es ist wurscht. Jedenfalls Sigi, großer Moderator, natürlich Gott im Sport am Montag, den er selber erfunden hatte und hat damals auch den Sportnachmittag moderiert und hat gesagt, ich soll mal Einleitung schreiben. Das habe ich gemacht. Also auch traditionsreich Wiener Parkclub hin und her. Und dann sagt er nur erst, welcher Club? Ah ja. Also nicht WRC, sondern Parkclub, sage ich ja. Und 3 Minuten später höre ich dann übers Horcherl, weil ich dort damals meine ersten Live-Interview-Versuche bereits machen durfte, so wie heute halt dann lange Zeit, höre ich, wie der Sigi zu mir gibt und sagt, also jetzt meldet sich gleich unser Kollege Andreas Dürieu vom Wiener Parkplatz. Und ich habe gesagt, ja, ich habe keinen Strafmandant gekriegt, es ist ein Parkclub, also so wie ich halt bin. Und hin und her jedenfalls, ich habe das recht lustig gefunden. Das waren halt noch Zeiten, lieber Jens. Hilft dir jetzt persönlich nicht mit dem WRC? Ich muss sagen, es ist für mich schwer vorstellbar überhaupt und auch schwer einzuschätzen von der Logistik her. Warum? Weil gleich in der Nähe des Wiener Stadions, das ist ja der Wiener Prater, es ist wunderschön, hat, glaube ich, enorm viele Plätze. Ich kenne keinen Club, der so viele Sandplätze, vielleicht über 20. Und da spielt auch die Crème de la Crème von Herbert Prohaska über den früheren so beliebten Sportchef Hans Huber. Die spielen halt dort Tennis und die ganze Fußballblasen, wie man so sagt, nach Hasil, Starek haben alle dort gespielt, Baritz und so weiter. Waren für mich natürlich auch Götter. Aber ich kann mir schwer vorstellen, wie und wo dorthin ein Center Court kommen soll, weil ja dann doch ein paar Menschen kommen werden. Und das wird ein Experiment, ein interessantes. Man kann natürlich zu der Jahreszeit und soll vielleicht auch draußen spielen. Es ist natürlich das, ich sage immer noch, Dusika-Stadion jetzt nicht zur Verfügung mehr. Und da kommt auch nichts hin, was so etwas tragen könnte. Also da hat man von der Logistik her ein Problem. Es ist angeblich alles super, wie ich lese, aber es ist für mich schwer, noch immer schwer vorstellbar. Du wirst dir ein Bild machen müssen, Jens. Rundherum ist super. weil der Prater ist eine schöne Gegend, wo man halt so auch viel spazieren geht, viele Sportler und so weiter und auch Tennisclub neben einem anderen, aber am WRC Davis Cup, das hat es dort auch schon gegeben, so wie auch am Parkplatz, laut Siege, aber es ist für mich, wie gesagt, ist es nicht sehr griffig, das hilft jetzt null weiter, oder?
So, ich habe ich habe das schon gesehen, die Geschichte. Da wird ein Stadion hingebaut, virtuell, und für 5000 Zuschauer. Und ja, schaut spannend aus. Ja, und schauen wir mal. Ich meine, im September kann es auch regnen. Es wird draußen auf Sand gespielt. Hoffen wir mal, dass es nicht so sein wird. Und für mich ist halt, wenn es heißt, seit 30 Jahren kein Davis Cup mehr in Wien, Schwächert gehört für mich zu Wien dazu, tut mir leid. Ja.
Ja,
aber gut. Ja, gut, gut, gut. Ja, so. Ja, Sinja Kraus hat.
Oder bitte, ich meine, es brennt unter meinen Fingernägeln. Es ist ja, wir waren ja jetzt bei den Herren, vielleicht auch noch nicht ganz fertig, oder möchtest du noch international bleiben? Sonst quäle ich dich jetzt. Gut, dann quäle ich dich jetzt noch nicht. Aber was war das zweite Turnier, wo auch der Routinier, den Tsitsipas,
Bastard. Rublev.
Ja, danke, genau. Und da möchte ich sagen, da habe ich auch viel gesehen. Und die haben mich erstens gut vorbereitet, weil so geschaut immer doch, der Tom hat jetzt sicher mehrmals oder überhaupt selten gespielt und nie gewonnen. Und den Horstl habe ich schon gesagt. Und das hat mich damals gerührt. Der hat mir, weil er weiß oder wusste, ich bin so ein Schweden-Fan, damals mitgebrachtes Turniershirt und Handtücher und was weiß ich alles. Das war richtig, weißt du, da war das auch noch irgendwie so diese Aufbruchstimmung gemeinsam. Alle haben sich gefreut, man hat da mitgelebt und so. Und nicht einmal so als Journalist, aber menschlich hat es mich sehr gefreut. Jetzt frage ich dich, wer macht das heute noch? Wer bringt dir Jens ein Handtuch mit? Ungefragt nämlich. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten im Leben gewesen, trotz vieler Kämpfe, die man dann auch ausgefochten hat. Waren es schöne Zeiten? Dann den Bernd Kabach habe ich schon erwähnt. Seit 1948 gibt es das. Ich habe es nicht gewusst. Du vielleicht. Aber 1948, man hat dort auf Hardcourt gespielt in Bastard, wo zukünftig eine Überlegung, das ja aber auch schon seit 20 Jahren in Kitzbühel sein könnte. Gut, wir kommen zum Herrn Rublev, der dort auch nicht durchmarschiert ist, aber der seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist. Er ist aus den Top 10 rausgefallen, ich glaube, es war in Madrid, wo er seinen Titel nicht hat verteidigen können. Und es hat dann irgendwo, es hat geregnet, es regnet noch immer, da. Wo ist er, das Ex-Schatzi vom schon angesprochenen Tsitsipas, nämlich die Frau Badosa, vielleicht wieder gewinnt an Titel. Und zwar ist das in Rumänien, da schifft sie mit Schaffeln, es sollte das Finale jetzt dann sein. Gut, wie komme ich jetzt wieder zurück? Was war deine Frage, mein Lieber?
Ich hatte keine, ich wollte dich erinnern, ja, an André Rublev.
Genau.
Es ist tatsächlich
und mir
so,
und das möchte ich noch sagen, ich habe dann spannender als die ganzen Matches an und für sich, ich habe mir gedacht, der spielt eigentlich, und das mag jetzt trivial klingen, wenn ich mir den so anschaue und wüsste nicht um seinen Charakter und auch nicht um Rumpelstilzchen Jeff, war mal ganz blöd, also Rublev, ja, der ja als Rumpelstilzchen leider bekannt war und immer noch ist, aber in der Woche war er relativ brav, sich selbst gegenüber. Und ich habe dann eine Dokumentation gesehen, das wollte ich sagen, über ihn, und das war schon sehr interessant. Und da sieht man, was auch für fragile menschliche Charaktere da in Rollen sind, die ihnen gar nicht liegen und auf die sie ja nie vorbereitet werden. Und ich würde den Herrn Rublev nicht als Opfer dieser Maschinerie darstellen, aber vielleicht auch aus meiner Sicht, wo ich auch oft genug hart war, wenn es bei ihm nicht so gelaufen ist, und wie kann man sich so aufführen, wenn du halt im Leben zu Depressionen neigst, schon von Jugend an, und das nicht nur mit Tennis zu tun hat, ohne dass er gesagt hat, worum es da wirklich geht, dann muss man das, glaube ich, in einem anderen Licht sehen, und dann ist es eh umso bewundernswerter, und wenn dann alle auf dich, und das hat man da auch gesehen, vom Gallo Blanco an, der ihn ja managt, über den Marat Safin, über den Spanier, wo mir jetzt der Name entfallen ist, der auch einmal Kitzbühel gewonnen hat, wo ich das Label noch habe, ich weiß das ja nicht mehr. Der Linkshändler, der sogenannte spanische Coach oder Ex-Coach auch, jetzt fällt er mir nicht ein, Fernando Vicente.
Ja, ja.
Und wenn die alle auf dich einreden wie ein kleines Kind und jeder redet nur, wie du dich und dass du doch ein bisschen und vielleicht magst keinen Schläger schmeißen. Und ich meine, ich würde es nicht sagen, man muss immer mal an ihrem Schädel haben und sagen, Junge, siehe Jamal, ein Weltklasse-Beispiel, wenn dort von Druck geredet wird, dann sagt er, Freunde, was ist Druck? Mein Vater hat einen Druck gehabt als Bauarbeiter. Wir haben kein Geld gehabt, da ging es ums Überleben, dort wo ich her bin. Und ich darf da machen, was mir Freude macht und verdiene damit Millionen. Wo soll da Druck sein? Mir macht es so einen Spaß, ich bin auf die Butterseite des Lebens gefallen. Also so könnte man es auch sehen. Ich weiß schon, das ist ein Extrem ins andere und leichter gesagt als getan, aber vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken, wenn ich das höre von einem 19-Jährigen, geht mir das Herz auf. Übrigens für alle, vielleicht sehen wir auch einmal unseren Job nicht als die einzige Identifikationsmöglichkeit unseres Daseins. Das möchte ich jetzt einmal gesagt haben, ohne erhobenen Zeigefinger. Ja, na, und auf jeden Fall der Rublev, also es war dann verdient, er hat dort die Siegesserie des Tadieri, der ja auch zwar vielleicht kein klingender Name, aber immerhin Titelverteidiger und ich glaube Top 30 Italiener ist, wie so viele Italiener. Für mich sind die alle so ja verwechselbar, aber das ist egal. Italien hat halt jetzt ein Hoch und der hat im Finale dann verloren und zwar glatt verloren und der Rublev, wenn ich nur so schaue, ohne Ton, denke ich mir, den Borg sofern, ein moderner Borg könnte so ähnlich ausschauen, aber er würde sich niemals so benehmen, das ist ja eh klar. Und da ist wiederum auch einmal eines zu sehen, wo auch ich immer wieder mit mir zu kämpfen habe und hatte, und das ist jetzt eine berechtigte Selbstkritik, dass man sich selber oft am meisten im Weg steht.
Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt darauf hinzuweisen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, ein paar Wochen. Und Andreas Durieu ist kein Netflix-Abonnent, aber ich bin schon. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil du sagst, du hast eine Dokumentation über Andrei Rublev gesehen. Ich habe mir jetzt die Dokumentation über Rafa angeschaut und sie ist fantastisch. Also sie ist wirklich, wirklich fantastisch, weil es dermaßen, also mein Eindruck, ehrlich ist. Ja, sicherlich ist auch viel rausgeschnitten worden, aber auch wie Carlos Moya dann in dieser Phase 2024, wo es darum geht, dass er einmal noch die French Open spielt, also diese Ehrlichkeit im Team, so als ob überhaupt keine Kamera da gewesen wäre. Es ist auch interessant, finde ich, wenn man jetzt sieht, wie Onkel Toni den Rafa trainiert hat, weil das wäre, würde jetzt, glaube ich, nicht mehr gut rüberkommen. Ja, mit dieser. Auf der anderen Seite, wenn alle sagen, na, das ist mir alles zu hart und so trainiert man jetzt nicht mehr, und dann gibt es aber den einen, dem das wurscht ist, weil er an die Spitze kommen möchte, dann ist diese Methode vielleicht doch noch erfolgreich. Also wenn ihr da draußen von unseren 12 Hörern Netflix habt und diese Dokumentation noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Und Andi, du musst einen irgendeinen Weg finden, weil du bist ja ein großer Rafaianer, dass du das anschaust, weil es ist wirklich
ein großer. Ja, mir blutet eh schon das Herz. Ich muss es auf anderen Wegen versuchen oder mal sehen. Es kommt dann eh in absehbarer Zeit. Ich habe gehört, da ist von Folgen die Rede, auch auf Netflix. Das ist anscheinend nicht auf einmal rausgeschossen worden oder sind die schon vorbei? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn das dann auf YouTube kommt oder irgendwie, wäre ich dann, weil ich es einfach auch natürlich sehen will. Und ich habe gehört, bald werden die Djokovic-Fans erfreut haben, dass sie auf Prime ein Doku kommen über den. Unter anderem auf Prime, glaube ich, über den Nole. Naja, du, aber hättest du gewusst, dass jetzt frage ich dich, das kann man eigentlich nicht wissen, außer du schaust schnell nach, wer der schwedische Rekordsieger in Bastard war?
Nein, hätte ich nicht gewusst. Jonas Svensson, sage ich.
Nein, du bist knapp daneben, ein gewisser Magnus Gustafsson hat viermal gewonnen.
Ah, die gleiche Generation fast wie Jonas Svensson.
Es hat ein Rafa gewonnen, es hat ein Björn Borg dreimal gewonnen und es hat, und weißt du, der letzte schwedische Sieger, das ist halt auch bitter für dieses früher von mir so geliebte Tennisschlaraffenland auf Sand, 2011 der Herr Söderling, und seitdem tut sich dort ganz wenig. Das wäre gemein zu sagen, weniger als bei uns, weil es gibt keine Nation, glaube ich, die einmal so stark war und wo sich jetzt also wirklich nichts mehr tut. Weder bei den Herren noch bei den Damen. Das tut mir wiederum im Herzen weh. Ich war dort mehrmals. Und früher bis 1990 war es ja ein Parallel-Event. Diesmal war es so, dass vorher, das wollte ich noch sagen, oder heben wir uns das auf. Es muss ja dann bald die Pause eingeläutet werden.
Es gibt heute keine Pause. Es gibt heute nur den Hinweis, dass Sinja Kraus gegen Julia Grabherr doch recht deutlich das Finale gewonnen hat. Die Julia hat danach gemeint, dass es ihr, erstens mal, dass die Kraus gut gespielt hat, Anerkennung, aber das, es hat geregnet am Sonntag in Kitzbühel und die Julia spielt damit extrem viel Spin und die Wuchteln sind einfach nicht mehr so weggehupft wie noch gestern im Halbfinale und im Viertelfinale. Und Sinja Kraus hat sich sofort in den Flieger gesetzt, im Grunde genommen, nach ihrem Sieg, weil sie nach Hamburg fliegt, wo sie wahrscheinlich am Dienstag dann die zweite Runde auf Seehöhe spielen wird, auf Meereshöhe, und jetzt hat sie in Kitzbühel gewonnen. Das ist alles, was ich zu diesem Turnier sagen mag. Sie haben auf dem Center Court gespielt, es waren recht viele Leute da. Also,
ja, eine Zwischenfrage, die mich natürlich brennend interessiert, weil ich habe, wie jedes Jahr, ist der Herr Kopp, der jetzt kein Jungjüngling mehr ist, wird immer mit einer Wildcard für die Quali ausgestattet und hat bis gestern eine Runde gewonnen und gleiches ohne Wildcard gilt, was ich übrigens nicht fair finde ihm gegenüber, dass der Herr Rodionow Quali spielen muss als 143. der Welt, aber bitte, dass Leute hinter ihm vorgezogen wurden, direkt mit den Wildcards für das Hauptfeld, aber hat der gewonnen oder hat einer Nein. von den beiden gewonnen?
Also Juri hat gewonnen. Juri spielt in der ersten Runde gegen Joel Schwärzler, am heutigen Montag schon, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Und Knopp hat verloren gegen Kilian Feldbausch aus der Schweiz 0-6-4-6.
Ja, aber das ist dann, das interessiert mich. Das, weil ihm eben der Schwärzler auch direkt vorgezogen wurde, aber da kann man vielleicht auch nicht viel sagen. Jetzt hilf mir, Schwärzler ein Rechts- oder ein Linkshänder?
Ein Linkshändler natürlich, der Schwärzler.
Ja, eben, so wie auch, und deswegen frage ich, ist immer spannend, wann links gegen links spielt, und das wird ja auch so sein. Ich schaue mir das dann an und halte dir unter anderem die Daumen, ja, und vor allem auch fürs Wetter, glaube ich. Du, was ich zuerst noch sagen wollte, möchte ich noch schnell zu Ende führen, nachdem es pausenlos durchgeht heute. Auch danke für die geneigten Hörerinnen und Hörer, weil die haben ja jetzt auch keine Pause gehabt. Aber die Frau Badosa hat also Bastard gewonnen im Vorfeld und ist jetzt mit diesem Finale, und das hat mich sehr gewundert, mit diesem Finale da von Rumänien, das Rumänien. Noch nicht vorbei ist. Ja, ich glaube, erst wieder knapp unter den Top 100. Also die war bitte Nummer 2 der Welt. Das ist mir alles entfallen. Ich habe das wo war die in den letzten paar Jahren?
Naja gut, die war auch permanent verletzt. Also das muss man schon sagen. Die hat einfach richtig Pech gehabt. Waren es die Bauchmuskeln, also halt irgendwas, was dauernd wiedergekommen ist und permanent verletzt. Das ist einfach ein Pech, weil sie schon sehr, sehr gut Tennis spielen kann, wenn sie denn fit ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die hat ja in Linz gegen die Lilly verloren. Und dort hat sie aber, sie hat wirklich gegen die Lilly mehr verloren, als dass die Lilly gegen sie gewonnen hat. Bei aller höchsten Wertschätzung für Lilly Tagger, weil sie halt sehr offensiv spielt und jetzt scheint sie wieder einen besseren Rhythmus zu haben und das ist ja gut, weil sie eine sehr gute Tennisspielerin ist. Man schaut ihr gern zu, weil sie offensiv spielt, aber der hat halt wirklich Pech gehabt mit Verletzungen.
Naja, jetzt wieder top. Weil gefreut habe ich mich, weil dieser von dir erwähnte Sieg jetzt schon Platz 80 bedeutet für die Sinja Kraus. Und da ist sie nur noch 6 Plätze hinter der ebenfalls bis jetzt persönlich bestgerankten Lilly Tagger, die, obwohl sie nicht viel gerissen hat, 74 ist. Und jetzt habe ich gerechnet und da reichen im Moment knapp 150 Punkte und dann war sie Top 80. Also ich will meine Wette noch gar nicht als verloren sehen am Ende des Jahres, wo ich ja gesagt habe, das wird sie erreichen. Schauen wir mal, ich will ja auch keinen Druck machen. Sie hört uns vielleicht nicht, was schade wäre, aber heute da auf jeden Fall von dieser Stelle aus.
Wird mich, also ich hoffe bei Gott, dass Lilly Tagger was Besseres zu tun hat, als uns anzuhören. Und sie ist, glaube ich, schon, oder ich bin mir sicher, sie ist in Prag. Da wird sie kommende Woche spielen auf Hartplatz. In Athen hat sie eine Runde gewonnen, nachdem sie die Quali überstanden hat und hat dann gegen Sarah Bejlek, wenn man sie denn so ausspricht, aus der Tschechischen Republik verloren. Das ist.
Bevor du abschließt, ich merke schon, es geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Entschuldige, ich wollte noch wissen, wie fühlst du dich? Das ist immer so eine blöde Frage, als doch eingesessener, sagen wir, wenn du ein halb Deutscher bist, bist du ein Viertel Kitzbühler zumindest. Das weiß man ja, nicht als Insider, sondern auch so. Wenn du jetzt dort so durch die Straßen gehst, sind die Stare, nicht die Grauen, so wie wir, sondern die Richtigen alle schon vor Ort? Und was ist dein Tipp für das Turnier?
Erstens mal, ich bin zu 0% Deutsche und es sind, ich habe heute mit Jürgen Melzer gesprochen am Nachmittag, es sind schon recht viele Leute da, der Publikum ist glaube ich auch schon da, bin aber nicht durch die Innenstadt gegangen, die wenigsten wohnen ja in Kitzbühel, also die meisten, die zumindest was auf sich halten, wohnen beim Stanglwirt. Es, nachdem heute ja Quali war, nachdem heute das Frauenturnier war, sind auch gar nicht so viele Leute zum Trainieren kommen, einfach weil schlicht und ergreifend zu wenig Plätze da waren. Ich habe kurz mit Struffi geredet. Struffi hat sich am Sonntag um 1 eine Session im Gym gehabt mit dem Uwe, mit seinem langjährigen Physio. Und ja, das sind so die Dinge, die ich mir halt angeschaut habe. Also durch die Stadt gern, das spare ich mir für morgen oder übermorgen auf. Aber im Grunde genommen, bis auf den Collignon, müssten alle da sein. Nur den Collignon, den würde ich jetzt nicht in die Riege der Stars einordnen.
Ja, und auch nicht erkennen in Zivil wahrscheinlich. Das war früher anders, schwierig. Da wollte ich noch schnell anschließen. Und meine Frage erübrigt sich jetzt, und ich stelle sie dir nicht, ich sage nur, ich hätte dich fragen wollen, wie denn die Stimmung so ist in der Stadt, weil früher hast du dort auch am Quali-Wochenende schon kaum noch gehen können, so viel A-Dabeis waren, vor allem mit vielen Münchner Kennzeichen, weil das war ja ganz wichtig, da zu sein. Und das hatte aber auch seinen Grund, da habt ihr gespielt, seinerzeit zu meinen Anfängern, als ich mich noch hineinschlich unerlaubterweise und selber mitgemacht habe bei einem Turnier davor, wo dann der Pass galt für die ganze Woche. Das war übrigens genial, aber egal. Ein gewisser Guillermo Vilas, und das, die Leute sind also zu Tausenden gekommen, weil sie gehofft hatten, einen zu erhaschen, ein Foto oder einen Blick auf die Caroline von Monaco, die damals also in seinem Trost so eng dabei waren. Ich glaube, der Vilas hat viermal gewonnen, der Corretja auch, und dann naja, bevor es jetzt zu altvaterisch wird, also man kann noch durch Kitzbühel gehen, oder? Oder es sind wegen des Regens wenig Leute, das könnte ja auch sein.
Naja, es war beim Frauenturnier freier Eintritt die ganze Woche, ich weiß nicht, was die Tickets heute gekostet haben. Ab Donnerstag ist es ausverkauft, so viel weiß ich. Und sonst kann man noch durch Kitzbühel gehen, ja. Also ich bin mit dem Radl runtergefahren und habe jetzt nichts bemerkt, was dagegen sprechen würde.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.